Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger. Die Sondersendung zur Eid Berlin. Live aus dem Studio 14, die RBB Dachlounge.
Mist, das wollte ich doch sagen.
Ja, das wolltest du. Sag's doch nochmal. Du sagst es viel schöner.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, live zu Hause an den Empfängern und auch hier in Studio 14, die RBB Dachlounge.
Studio 14, seid ihr alle da?
70 Mann auf des Totenmanns Kiste oder wie dieser Song ging. Wenn Sie nicht dabei sind, seien Sie ruhig traurig, aber bleiben Sie dran. Es wird eine schöne Sendung. Schönen guten Morgen. 9:09, Sie hören 2 auf 1 live aus Studio 14, die RBB Dachlounge. Unser Thema heute ist früh.
Und liebes Studio 14, jetzt mal ganz kurz das Essbesteck auf die Seite legen. Wir brauchen einen Applausometer. Ich würde nämlich gerne von den hier Anwesenden wissen, wer lieber süß frühstückt und wer lieber herzhaft frühstückt. Das ist nicht für dieses Frühstück. Sie dürfen hier kreuz und quer essen, gleichzeitig Marmelade auf dem Thunfisch. Das ist alles kein Thema, aber so grundsätzlich. Also, bitte mal Applaus für die, die lieber süß frühstücken.
Oh, da sehe ich doch Wurstfans auf uns zukommen.
Und jetzt die, die lieber herzhaft frühstücken.
So eine schöne Bauarbeitermarmelade, weißt du, mit frischen Zwiebeln.
Ja, nehme ich auch gerne mit. So, und jetzt zu dir, Herr Oswald.
Jawohl.
Wie frühstückst du denn am liebsten?
Gar nicht.
Und was?
Am liebsten also meistens gar nicht. Wirklich gar nicht, weil ich, also wenn wir morgens die Kinder aus dem Bett schmeißen, dann sollen die was frühstücken, aber ich selber kann so früh nichts essen und dann setze ich mich meistens an den Rechner und arbeite los und auf einmal ist es 14 Uhr und dann frühstücke ich.
Hochautoritär natürlich, wenn man den Kindern nicht das zubilligt, was man sich selber nimmt, gefällt mir. Jetzt aber, sagen wir mal so, definieren wir doch mal Frühstück als die erste Mahlzeit des Tages, das heißt, wann immer du dann das erste Mal isst, süß oder herzhaft?
Oder lass uns anders machen.
Na klar. Also,
an Tagen wie so.
Warum sollten wir es auch einmal so machen, wie ich es machen will?
Na, weil wir wollen ja jetzt hier kein funktionierendes Konzept brechen.
Ach so, okay.
Also an so Tagen wie Samstagen, wenn mal nicht Schule ist und man so zu Hause rumdümpelt.
Wenn du nicht zur Schule musst,
dann darf
ist klar.
Es gerne mal ein Toasti oder ein Toast sein. Gerne auch mal mit ein bisschen Frischkäse, Scheibchen Lachs drauf, gerne ein bisschen Zwiebelchen und ein bisschen Meerrettich.
Ja.
Darf aber auch gerne mal ein Joghurt mit so Crunch-Zeug und ein bisschen Obst drin sein oder auch in Kombination.
Also so relativ unaufgeregt, indifferent, aber nur am Samstag.
Ja, so rummaupeln. Und bei dir?
Verstehe. Na, mein Lieblingsfrühstück ist das, was die Angelsachsen Eier auf Pferderücken nennen. Eggs on Horseback. Sollte dir eigentlich gefallen. Ist ein Spiegelei-Filetsteak. Also Filetsteak unten drunter, Spiegelei obendrauf. Ich glaube, damit könnte auch die Crowd hier was anfangen. Habe ich gerade erst wieder genossen. Ich war in dem sehr, sehr schönen Ferienhaus eines guten Freundes. Ach, ist ja dein Ferienhaus.
Ach,
da war ich ja bis gestern. Und da habe ich zum Abschiedsfrühstück Eier auf Pferderücken genossen. Und ich kann dir nur sagen,
warte,
toll.
Ganz kurz. Also das Haus ist ja da in Dithmarschen.
Ja,
und da sind ja Pferde unterwegs. Also immer
da wo die Leute hier so, yo, guck mal hier, da ist so ein Pferd unterwegs. Da ist gar kein Frühstück drauf.
Genau, so
sind
es gibt die übrigens exakt
zwei. Ja, wirklich. Die sind wirklich so.
Es gibt zwei Ausdrücke, wenn was Schlimmes passiert. Wenn es so mittelschlimm ist, oha. Und wenn es richtig, richtig schlimm ist, oha, oha. Aber viel mehr wird dann auch nicht geredet.
Nee. Moin, moin, sagt man da. Und zwar mit 5 O. Moin. Ja? Und moin, moin ist schon gesabbelt. Ne?
Ja.
Da redet keiner mehr mit dir.
Ja, also genau. Ihr habt aber jetzt nicht die vom Ponyhof die Pferde von der Straße weggenascht, sondern das war wirklich ein Filetsteak einer Kuh.
Ich habe es im Laden gekauft.
Okay.
Ich weiß natürlich nicht, aber es schmeckte auch so. Interessanterweise habe ich gesehen, aber auch das in diesem Jahr das erste Mal gesehen, spielt ihr da jetzt Paintball immer oben in Dithmarschen? Weil ich habe ganz viele so Schafe gesehen, die Farbe auf dem Hintern hatten.
Ja.
So blau und grün und so.
Aber was dachtest du denn, woher die blauen und grünen Pullover kommen?
Ach so, ja, dann musst du noch mal Ball gehen. Das war nicht gleichmäßig durchgefärbt, würde ich sagen.
Kommt. Also Sie merken schon, das wird schlimm heute. Aber wir freuen uns drauf.
Und du hast doch gerade gesagt, warum ein dysfunktionales Konzept aufgeben?
Ja, du hast
richtig.
Also insofern würden wir Ihnen jetzt entgegenschall meinen, was Sie zum Thema früh wirklich erwarten dürfen. Erfahren Sie gleich nach dem nächsten Musikchen.
Nein, nach dem nächsten Musikchen. Moin.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema früh.
Selbstverständlich. Und am letzten Tag der Eid Berlin wollten wir einen Koch einladen. Wen kann man zum Thema früh einladen? Natürlich Peter Frühsamer, der mit seiner Frau Sonja Frühsamer das Frühsamers betreibt. Er wird nachher zu uns kommen und mit uns sprechen über seine Arbeit als Koch, als Sommelier und als wirklich guter Gastgeber.
Wenn ein Frühchen zur Welt kommt, wird es heute besser versorgt als jemals zuvor. Unter anderem machen das die Medizinerinnen und Mediziner der Klinik für Neonatologie der Charité möglich. Wir sprechen über ihre wichtige Arbeit.
Ja, und gleich sprechen wir über die, wie wir alle wissen, heute zumindest wichtigste Mahlzeit des Tages, nämlich das Frühstück. Sie haben hier Croissants und Brötchen auf dem Tisch, aber wir werden gleich darüber sprechen, wie unterschiedlich man frühstücken kann rund um die Welt.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Angelika Gigi-Schwaff ist Rezeptkolumnistin, unter anderem für Zeit Online und hat schon fast die gesamte Welt bereist. Immer auf der Suche nach kulinarischen Entdeckungen und Überraschungen. Gefrühstückt hat sie auf ihren Reisen natürlich auch. Aber wie frühstücken die Menschen in anderen Ländern eigentlich? Und wo gibt's das beste Frühstück? Das wollen wir sie fragen. Kleiner Applaus, hier ist sie, Angelika Gigi-Schwaff. Schön, dass du da bist.
Hallo, dankeschön.
Also als Sven gerade gesagt hat, hat fast die ganze Welt bereist, hast du so sehr skeptisch so ein, naja, geht so. Wie viele Länder hast denn du besucht?
Ich habe 93 Länder gesehen.
Ja, das ist ja nix. Ja.
Nee, also, ist nix. Nee,
fehlt noch 100. Also ich kenne Berlin, Potsdam und Dithmarschen. Genau. Also ne, Brandenburg. Immerhin. Aber ja, ja nee, nicht schlecht.
So, wir haben dich ja gebeten, uns von deinen Lieblingsfrühstücken zu berichten. Und du hast jetzt mal 3 rausgesucht. Interessanterweise stammen die alle aus Asien. Ich dachte, die essen alle Suppe zum Frühstück.
Ja, genau. Also ich mag das auch. Ich war auch sehr überrascht, als ich hier gesehen habe, dass so viele Leute eher salzig oder herzhaft essen. Das mag ich auch sehr gerne. Aber da ist auch was Süßes dabei. Also ich würde sagen, wenn ich das hier haben könnte, morgens um 11, wenn ich frühstücke normalerweise, eine Pho aus Vietnam, da würde ich eine Pho nehmen. Und zwar die
Pho
aus
ist das, was die Leute hier gerne Pho aussprechen.
Genau, genau.
Aber wenn man das Pho ausspricht, bekommt, beleidigt man die
Frauen sozusagen. Frauen. Okay, ja.
Ist schwierig.
Genau. Aber die mag ich sehr, und zwar die Hanoi-Variante, die ist deutlich kräftiger, eine kräftigere Brühe als die süße Saigon-Variante, die eine klare Brühe hat. Das mag ich sehr gerne und das esse ich auch tatsächlich, wenn ich in Vietnam bin, als mein Frühstück.
Und in so einer Pho, was ist dann da alles drin? In der Hanoi-Variante aus Schwaben?
Hanoi? Die Hanoi-Variante ist nicht so geklärt. Die wird beim Kochen sozusagen, da wird sozusagen das, was ab hochsteigt vom Knochenkochen, nicht so sehr abgeschöpft. Das ist ein bisschen dunkler, ein bisschen trüber. Sehr viele Bandnudeln sind da drin, Reisbandnudeln. Wahnsinnig viele Kräuter. Manchmal, wenn man mag, natürlich auch Fleischstücke. Es gibt Huhn, Pho oder Beef oder was auch immer man haben will. Und man isst dazu, oder man gibt scharfe Soße dazu und Zitrone. Und es sind sehr viele Kräuter drin.
Das geht also richtig gut auf den Magen gleich als Frühstück. So scharfe Soße zum Frühstück.
Genau. Wäre das was für dich?
Ja, also an sich schon. Ab 11 Uhr auch, nur eben nicht morgens um 6. Du hast ja 3 Lieblingsfrühstücke versprochen. Ja. Das war jetzt das eine. Gibt es noch irgendwas, ich sag mal, urzeitkompatibler für die Menschen hier, die vielleicht nicht bis 11 schlafen?
Also das wäre vielleicht ein Banh Mi. Auch noch in Vietnam. Das ähnelt auch das dem Sandwich, was wir hier kennen. Das ist tatsächlich ein Baguette, was die Franzosen damals mitgebracht haben, als sie Vietnam sozusagen oder das jetzige Vietnam besetzt haben. Und das haben die Vietnamesen sich zu eigen gemacht und belegen das ganz lecker und ganz köstlich. Morgens am Straßenrand bekommst du das überall. Das ist super lecker. Und das süße Frühstück, was ich sehr, sehr gern mag, das ist ein Kaya-Toast aus Singapur oder aus Malaysia, aber in Singapur kenne ich das. Das ist ein Brotaufstrich aus Kokosnuss und Eiern und einen Pandan-Geschmack und viel Zucker. Schmeckt wahnsinnig lecker und wird auf Toast geschmiert und wird dann in ein sehr weich gekochtes, gequirltes Ei getunkt. Also im Prinzip so, das könnte den süßen Leuten hier auch sehr gut gefallen.
Also eine Mischung aus Ei im Glas und süßem Toast?
Genau, also ein asiatisches Ei im Glas sozusagen. Sehr lecker.
Klingt total verwegen. Das waren jetzt schon die 3 Gerichte?
Ja, es gibt noch mehr, ich kann noch weitermachen.
Welches von denen würde man denn hier in Berlin einigermaßen authentisch bekommen? Gibt es da irgendwelche Tipps, wo man hingehen kann?
Also in Berlin gibt es sehr schwer nur die Pho Hanoi, es gibt die Pho Saigon. Mhm. Aber man kann das relativ einfach selber machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Kaya Toast kriegt man ab und zu bei The Panda Noodle. Die haben ab und zu so ein Pop-up und da gibt es jemand, der Kaya-Toast macht. Das habe ich da erst vor einer Woche gegessen.
Oh, cool. Jetzt haben wir Deutschen ja so unsere Eigenheiten. Viele von uns brauchen ja zum Frühstück erstmal ein richtig gutes Brot, gerne auch mal ein richtig dunkles Körnerbrot. Und immer wenn ich mal in der Welt unterwegs war, ich habe bisher so 3,5 Länder bereist, dachte ich so, ach guck, gibt's hier ja
plus
gar nicht.
Plus Dithmarschen?
Ja, plus Dithmarschen, genau. Also es ist eher so das Gefühl, da sind wir ja ganz allein auf weiter Flur, also auch mit unserer Brotliebe, oder täuscht das, wenn man jetzt mehr als 3 Länder bereist?
Also so im Norden natürlich nicht, ne? Das weißt du ja auch, du bist ja glaube ich Schweden-Fan, wie ich mal gesehen habe, da gibt es natürlich auch dunkles Brot, aber je weiter südlich du reist, gibt es das natürlich nicht. Das liegt an der Historie hier, was wir hier anbauen konnten. In Südostasien etc. gibt es das nicht und die haben auch Schwierigkeiten, das zu verdauen. Also weil die es einfach nicht kennen.
Ist gute Idee, Ihnen mal einen Pumpernickel als Gastgeschenk mitzubringen?
Habe ich tatsächlich mal gemacht, kam nicht so gut an. Aber meine asiatischen Freunde, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe, wenn die mal hier zu Besuch auf Deutschland sind, sind die alle ganz scharf auf so ein dunkles Brot. Aber sie haben dann ein bisschen Probleme, das zu verdauen.
Okay, wollen wir da an der Stelle nicht tiefer eindringen. Jetzt, wenn man jetzt mal so ein exotisches Frühstück essen möchte, das man vielleicht auch zu Hause zubereiten kann, ohne da jetzt selber in der Küche zu stehen und Reisbandnudeln zu machen. Hast du da einen Tipp für uns?
Ja, habe ich auch. Eins meiner anderen Lieblingsfrühstücke ist ein Çilbir. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen. Ist ein türkisches Gericht. Das ist
Ich hab Çilbir verstanden. Ja, eins oder zwei?
Das C wird noch nicht mal so geschrieben wie unser C, aber es ist wahnsinnig lecker und super einfach. Da schicke ich euch das ein Foto mal und ein Rezept könnt ihr bei euch auf Facebook veröffentlichen.
Machen wir?
Das ist im Prinzip, das zwei pochierte Eier oder verlorene Eier, wie wir sagen, auf einem Joghurt mit einer super leckeren Buttersoße, die heiß ist. Und das wird da drüber geträufelt. Die ist auch noch gesüßt und gewürzt mit Paprika und mit ein bisschen Chili. Schmeckt hervorragend und ist wirklich in 10 Minuten machbar. Hat jeder zu Hause, kann man machen, schmeckt super lecker.
Jetzt haben wir ja mit dir hier eine echte Frühstücksexpertin. Was sagst du zum Spandauer Frühstücksdöner?
Habe ich noch nicht gegessen, Gott sei Dank, aber ich habe viel davon gehört.
Gott sei Dank, sehr schön. Also hatten wir nämlich früher immer, war immer ganz gut, ja. Kann ich aber auch nicht mehr. Ich bin aber zu alt
vor 11.30 Uhr dann ohne Knoblauchsoße, ne? Das ist die Light-Variante, oder?
Ach echt, nee, wir haben richtig so 10 Uhr, Freistunde in der Schule, schön Döner mit Knofi.
Das tut mir leid.
Gut, das klären wir off-air, weil jetzt fliegen, glaube ich, gleich die Fetzen. Ganz ruhig, Sven, ganz ruhig. Also, Sie können Angelika Schwaffs Rezepte bei Zeit Online finden oder wenn Sie zu geizig sind für ein Abo, dann können Sie auch auf Ihren Instagram-Kanal schauen. Er heißt Bon Appetrip und wir sagen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank,
schön,
dass du da bist. 936, Sie hören 2 auf 1 live aus Studio 14, die RBB Dachlounge. Unser Thema heute ist früh.
Vollkommen korrekt. Rund 40 Wochen sollte eine Schwangerschaft eigentlich dauern. Manchmal müssen Kinder allerdings schon deutlich früher entbunden werden. Dann ist es extrem wertvoll, wenn es Medizinerinnen und Mediziner wie die in der Neonatologie der Charité gibt, die sich aufopferungsvoll und kompetent um Frühchen kümmern. Wie diese Arbeit aussieht und warum sie so wichtig ist, das wollen wir mit zwei Frauen besprechen, die uns hier im Studio besuchen. Einmal mit Bianca Rösner. Sie ist pflegerische Leiterin der Station 32i, eine Intensivstation für früh- und kranke Neugeborene. Und mit Alexander Melendez, deren Sohn Emanuel als Frühchen geboren wurde und über mehrere Monate in der Klinik versorgt. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Applaus Hallo. Für die beiden.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Alex, fangen wir mal mit dir an. Wie viel zu früh ist denn dein Sohn eigentlich geboren?
26. Woche war es, als ich entbinden musste unter Vollnarkose per Notsektion.
Und war dir klar, hast du geahnt, hast du befürchtet, welche Probleme auf ihn, auf euch dann zukommen würden in den folgenden Monaten?
Ich sag dir so, wie es ist, ich hatte absolut keine Ahnung, was Frühchen sind. Ich hatte keine Ahnung, was eine Neonatologie ist. Ich hatte bis dato überhaupt keine Ahnung, dass sowas überhaupt möglich ist.
Und du hattest ja, er ist ja dein erstes Kind, du hattest ja eigentlich auch keine Ahnung, wie es überhaupt ist, Mutter zu werden, ne?
Überhaupt nicht. Ich kannte vorher auch die Beschwerden nicht. Als ich leichte Wehen hatte, wusste ich nicht, dass es wirklich losgeht. Das war schon sehr beeindruckend im Endeffekt.
Und dann hast du sehr schnell einen Crashkurs bekommen, sage ich jetzt mal. Frau Rösner, welche medizinischen Probleme sind jetzt bei Emanuel da gewesen, entstanden in der Zeit? Worum durften, mussten Sie sich alles kümmern in den Monaten?
Ja, Emanuel hatte ganz, ganz viele Probleme und er hat, ja, man sagt so, alles mitgenommen, was Frühgeborene bekommen können. Und das war natürlich für uns sehr, sehr herausfordernd. Er hatte mehrere Bauch-OPs und wir haben immer gekämpft. Wie geht's voran? Kommt der Stuhlgang? Kommt er nicht? Er hatte ganz, ganz viele Katheter zwischendurch und wir haben immer auch im Team gesagt, ja, wir sind positiv, aber wir wissen nicht, ob er überlebt. Und jetzt sind wir alle total glücklich, dass er uns lachend entgegengelaufen kommt.
Ah, Cliffhanger. Also ja. Mal einen Riesenapplaus für diesen kleinen Kämpfer. Emanuel geht's super, oder?
Entschuldigung, da werde ich natürlich ein bisschen emotional, weil das wirklich 7 Monate eine sehr herausfordernde Zeit war. Und ich sitze jetzt einfach mal Frau Rösner entgegen ohne Maske. Wir waren halt wirklich immer nur per Maske, ne? Und auf ganz großem Abstand. Dem kleinen Mann geht es wirklich wundervoll. Das Einzige, was man ihm mittlerweile nur noch ansieht, sind Narben.
Von den OPs, ja, aber du hast mir auch gerade ein Bild gezeigt, wirklich ein total lebendiger, gut gelaunter Wonneproppen. Ich nehme mal an, das ist nicht das einzige Bild dieser Art, was es gibt. Frau Hussein, Sie haben es gerade schon gesagt, hat alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann, mehrere Bauch-OPs. So. Also, um das mal so ganz grundsätzlich zu besprechen, die Evaluation ist noch nicht ganz fertig mit der Arbeit nach 26 Wochen und Sie machen dann im Prinzip das, Sie korrigieren das, arbeiten das auf, was nicht geschafft wurde vom Körper und versuchen dann aber, dass am Ende was rauskommt, wo Sie sagen, jetzt ist der auf dem Stand plus ein paar Narben, wie er auch wäre, wenn er normal geboren wurde. Ist das richtig?
Richtig, das ist so und dafür brauchen Sie natürlich ein Riesenteam, ne, das können Sie nur mit ganz, ganz vielen Menschen machen, mit top ausgebildeten Pflegepersonal, was wir haben. Wir haben ein super Team. Da möchte ich mich auch nochmal hier bedanken. Natürlich brauchen sie Fachärzte. Wir haben eine tolle Musiktherapie, die unterstützt. Wir haben Krankengymnasten und dafür gibt es in Deutschland 220 Spezialzentren, die diese Kinder versorgen dürfen. Und dafür brauchen sie bestimmte Strukturen.
Darüber reden wir noch ein bisschen später, was da genau alles bei Ihnen passiert. Jetzt nochmal zu dir, Alex. Du hast irgendwann entschieden, ja, dann ziehe ich halt ins Krankenhaus. Ne? Wie lange habt ihr im Krankenhaus gewohnt?
Also insgesamt waren es halt 7 Monate nach der Geburt. Nach dem 3. Monat haben wir gemerkt, es wird wirklich sehr kritisch. Ich habe mich komplett zurückgezogen, sozial als auch auf Social Media, weil das war einfach zu krass, was dort abging. Und ich hatte das Glück, dass Frau Rösner mir angeboten hat, im Elternzimmer zu übernachten auf der Station. Das heißt, ich war wirklich Tag und Nacht bei meinem Kind und konnte es sozusagen mit meinen Ersatzmamas, wie ich sie liebevoll nenne, die Pflegefachkräfte, mein Kind aufpäppeln. Und war insgesamt 4 weitere Monate dort vor Ort.
Wenn du sagst, selbst auf Social Media hast du dich zurückgezogen, das war zu krass, was da abgeht. Meinst du das normale Leben? Meinst du, es war dir auch zu viel Mitgefühl? Zu viel, was ist denn jetzt? Oder was? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin mit der Situation wirklich sehr offen umgegangen. Aufgrund Corona hatte man wenig Kontakt zu Müttern. Man hat sich maximal vielleicht mal kurz zugezwinkert auf dem Flur. Und das war es auch schon. Aufgrund dessen, dass man Angst hatte, irgendwie sich irgendwas zu holen. Ob es ein kleiner Schnupfen ist. Man konnte dann nicht mehr zu seinem Kind dadurch. Und auf Social Media habe ich es relativ öffentlich geteilt und habe dort den Anschluss gesucht. Irgendwann ist es mir zu viel geworden, weil die Situation im Krankenhaus, meine persönliche Situation, wurde zu heftig. Es ging einfach nicht voran. Dieses Gefühl von, wir kommen bald nach Hause, war nicht wirklich da. Mhm. Und ich habe mich dann zurückgezogen. Irgendwann ging es dann aber auch bergauf, weil man hat gemerkt, okay, wir haben jetzt die richtigen Schritte eingeleitet, die richtigen OPs wurden gemacht. Ich komme wieder ein bisschen zu mir zurück und bin dann wieder öffentlich gegangen. Ja.
Frau Rösner, jetzt 7 Monate im Krankenhaus wohnen, das ist ja ein absolut 100%iger Einsatz. Machen das viele Eltern oder können das überhaupt viele Eltern?
Das möchten ganz viele Eltern, aber viele haben ganz andere Voraussetzungen. Die haben noch andere Kinder zu Hause, die sie natürlich betreuen müssen. Da versuchen wir dann Netzwerke aufzubauen und wir können nur jede Familie individuell betreuen. Okay. Und Frau Melendez war immer auch ganz kreativ. Mir fällt, weil wir heute auch über das Essen reden, gerade eine Geschichte ein. Na, das Krankenhausessen, ja, ist manchmal ausbaufähig. Und Frau Melendez hat dann organisiert, dass sie fast täglich Gourmet-Essen bekommen hat. Und das wurde dann in die Klinik geliefert. Und das musste natürlich auch Corona-like sein. Also man darf im Moment nur rein, wenn man einen Schnelltest hat oder wenn man halt geimpft ist. Und das waren dann auch immer ganz verrückte Geschichten, die wir auch nicht mit jedem erleben.
Zu dem Gourmet-Essen muss ich eine Sache sagen. Liebe Grüße an meine Freundin Maria Köster. Die war nämlich Tag für Tag da und hat gekocht in ihren eigenen 4 Wänden und hat mir mal Essen vorbeigebracht.
Ja, und wenn was übrig blieb, da haben Sie sich sicherlich sehr gefreut, Frau Rösner. Nein, war nur Spaß. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über Ihre Arbeit, aber jetzt verschnaufen wir mit ein bisschen Musik.
9.45 Uhr, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute früh. Gerade eben haben wir bereits über die Zeit von Alexandra Melendez mit ihrem Sohn Emanuel in der Klinik für Neonatologie der Charité erfahren. Wir wollen jetzt vor allem darüber sprechen, wie gut ist es in Deutschland bestellt um die Neonatologie beziehungsweise um Frühchen und neugeborene kranke Kinder. Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr hier seid. Also zum einen Alex, hallo, dass du da bist und hallo Frau Rösner, schön, dass Sie noch bei uns sind.
Bevor wir in die medizinischen Details einsteigen, Alex, eine Frage habe ich aber noch. Du hast ja gerade berichtet, dass es Emanuel heute wahnsinnig gut geht, dass er bis auf ein paar kleine Narben sich überhaupt nicht mehr unterscheidet von einem anderen Kind in seinem Alter. Aber unterscheidest du dich? Du hast ja nun eine sehr harte Erfahrung gemacht. Was bist du für eine Mutter? Bist du besonders ängstlich? Bist du besonders happy? Wie hat sich dein Blick auf die Dinge geändert?
Also die Aufarbeitung an sich dauert auf jeden Fall noch an. Die Zeit hat mich sehr geprägt. Das geht auf die Psyche, das kann man nicht bestreiten. Allerdings weiß ich, dass ich definitiv stärker geworden bin. Viel mehr Glaube habe, nicht Glaube religiös, sondern einfach Glaube an den Menschen an sich. Dieser Wille von diesem kleinen Wesen, das war unglaublich. Und dass man nie die Hoffnung aufgeben muss, das ist mir zum Beispiel auch wahnsinnig nahe gekommen. Und ja.
Das ist auch ganz wichtig, ne? Nicht den Mut verlieren, nicht die Hoffnung verlieren, weil es geschehen Zeichen und Wunder. Eben auch dank Ihrer Arbeit, Frau Rösner. Aber das ist wichtig, das Mindset, wie wir neudeutsch sagen, ne? Also nicht verzweifelt sein, sondern ackern, powern und dem kleinen Würmchen Liebe und Energie geben und auch das Gefühl geben, wird schon, oder?
Genau, also jedes Kind geht seinen eigenen Weg und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer Hoffnung haben. Und wenn wir nicht helfen können, dann haben wir auch die Aufgabe, Kinder liebevoll zu begleiten, wenn sie versterben. Und da haben wir auch ein Riesennetzwerk.
Wir haben in den letzten Monaten und Jahren so viel über den Zustand in den Kliniken und beim medizinischen und beim Pflegepersonal gesprochen wie nie zuvor. Ja, was gut ist, wir wissen alle, es gibt überall Schwierigkeiten mit der Ausstattung, es gibt Personalmangel und so weiter und so fort. Wie sieht's jetzt speziell bei Ihnen in der Neonatologie aus?
Also in der Neonatologie hat sich in den letzten 25 Jahren ganz, ganz viel entwickelt. Also wir haben Berufsgruppen, wir sind bei uns mal angefangen, eine psychosoziale Elternberatung einzuführen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und das ist mittlerweile vom GBA, also vom Gesundheitsausschuss, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man 1,5 Stellen haben muss für 100 Frühgeborene. Und das ist ein ganz tolles Team, was wir da haben und eine riesige Unterstützung für die Eltern und sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja eben schon gesagt, Frau Melendez ist unter Corona, ist ihr Kind bei uns groß geworden. Und das war natürlich eine große Herausforderung, weil es durfte kein Besuch kommen. Sonst sind alle herzlich willkommen. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Und sie hat im Prinzip die Quarantäne bei uns in der Klinik gemacht. Und wir haben natürlich die Herausforderung Pflegepersonal. Jeder sucht Pflegepersonal und wir suchen natürlich auch Pflegepersonal. Also jeder ist herzlich willkommen. Und und da muss die Politik einfach mehr bieten. Ne? Da kommt im Moment gar nichts und es wird jetzt so sein in der vierten Welle, dass wir die Corona-Station von unserem Bereich nicht mehr unterstützen können, weil wir selber so viele kranke Kinder haben. Interessanterweise gab es unter Corona weniger Frühgeborene. Nicht nur bei uns so, also wir hatten auch 40 Kinder ungefähr weniger. Es gibt viele Studien, die das mittlerweile nachweisen können und da gibt es so Thesen. Haben Frauen weniger Stress gehabt? Vielleicht weniger soziale Kontakte, dadurch weniger Infektionsgefahr. Also das geht durch die ganze Welt. Warum gab es unter dem Lockdown weniger Frühgeborene? Ich finde das total interessant. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch wissenschaftlich noch mal gucken, kann man Frühgeborene durch ganz andere Dinge vielleicht noch mal verhindern? Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass die Politik Pflegekräfte sehr, sehr gut bezahlt. Also klatschen reicht einfach nicht mehr. Und
Nur wenn zwischen den Handflächen sich in der Zeit Scheine befinden, die man so rausnimmt, dann wäre es okay. Ja. Jetzt haben wir ja alle Masken tragen gelernt. Für Sie ist das Alltag, nehme ich an, ja? auch ohne Corona?
Ja, also wir tragen 24 Stunden natürlich Masken und so wie wir jetzt, wie ich Sie alle frühstücken sehe, das können wir gar nicht machen. Also wir dürfen nur zu zweit in der Regel mit ganz viel Abstand, je nach Raumgröße, zusammen frühstücken. Das heißt, die Leute können auch gar nicht mehr so kommunizieren, wie das früher war, dass man mal sagt, Mensch, wir essen mal zusammen und tauschen uns mal aus. Das geht alles nicht mehr. Und auch in den nächsten Monaten wird es nicht gehen.
Sie haben vorhin, als wir das erste Mal miteinander sprachen, vor der letzten Musik gesagt, es gibt verschiedene Angebote bei Ihnen. Unter anderem war ein Thema eine Musiktherapie. Da frage ich mich jetzt, wie hilft Musiktherapie ausgerechnet, ich sag mal, zu frühgeborenen Kindern? Was macht es mit denen? Wie funktioniert es?
Also wir haben eine Musiktherapeutin, die ist speziell ausgebildet für die Kinder und die bietet Therapien an für die Kinder und dass sie einfach so die innere Mitte behalten und auch wiederfinden und natürlich auch für die Eltern, da kann bestimmt Frau Melendez ganz viel drüber erzählen. Und wir haben die Idee gehabt und finanzieren das nur über Spenden, weil die Krankenkassen sagen, nee, sowas braucht man nicht. Und wir haben gesagt, nee, wir brauchen das. Und wir kriegen ein super Feedback von den Eltern. Ne? Können Sie vielleicht auch noch mal erzählen, dass das gerade auch in diesen schlimmen Situationen einfach mal, dass man mal ruhig wird, dass man mal durchatmen kann.
Also das heißt, bei der Musiktherapie, Alex, da bist du natürlich mit deinem Sohn dabei und dann hört ihr bestimmte Musik oder wie stelle ich mir das vor?
Das ist ein Gerät, ich habe jetzt den Namen von dem Gerät vergessen.
Monochord.
Das Monochord. Da werden Saiten gezupft und das sind sehr sanfte Klänge für das Frühchen, damit das Gehör natürlich jetzt auch nicht unbedingt irritiert wird. Und man muss sich vorstellen, man ist in einer Dauerbeschallung von Monitorgeräuschen, wirklich Dauerbeschallung. Und dann kommt so eine sanfte Saitenzupferei. Das war großartig. Also es war sehr emotional für mich, als das allererste Mal die Musiktherapeutin ins Zimmer kam. Das ist für mich sehr, sehr schön gewesen, als ich meinen Sohn auf mir drauf hatte mit Känguru.
Ist immer das Beste, ne?
Genau, so. Deswegen. Und ich meine, wir sitzen hier und wir erfreuen uns an Musik. Also denke ich auch, dass ein Frühchen sich an Musik erfreut.
Sohn plus Monochord gleich Glückseligkeit. Und na klar, man könnte theoretisch mit so einem Kind auch den ganzen Tag Radio 1 hören, ist aber nur für Erwachsene. Ja, deswegen braucht man dann sowas. Spaß beiseite. Sie haben von Spendenfinanzierung gesprochen. Ich glaube, dass jetzt viele Leute zuhören und Sie haben ja auch noch, na gut, auf der Tischdecke vielleicht nicht, aber Sie haben bestimmt auch irgendwie was zu schreiben dabei oder können es ins Handy tippen. Wo kann man denn spenden, wenn man die tolle Sache unterstützen möchte?
Genau, wir haben ein Spendenkonto, das würden wir gerne natürlich auch bei euch verlinken. Mhm. Und die sind natürlich herzlich eingeladen, jeder Euro hilft uns. Die Stelle ist noch bis April nächsten Jahres finanziert und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht.
Okay, wir stellen es auf die Facebook-Seite. Ganz grundsätzlich, weil man, also wir sprechen ja über einen Kampf und Sie haben ja auch eben gesagt, das war überhaupt nicht klar, ob Emanuel überlebt und so. Und wenn man das hört, dann denkt man ja immer, mein Gott, wir sind doch im 21. Jahrhundert, tut sich denn da gar nichts in der Medizin? Aber ich glaube speziell in Ihrem Bereich hat sich sehr viel schon getan, oder?
Ja, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Also ich kenne noch die Zeiten, da hat man bei einer 28. Schwangerschaftswoche, war man aufgeregt und hat gedacht, jetzt ist das gar kein Thema mehr. Eine 28. Woche, da hat also sehr, sehr gute Prognosen. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, die kämpfen. Und heute in Deutschland ist man bei 22 Schwangerschaftswochen, wo man bis zu 24 Schwangerschaftswochen mit den Eltern gemeinsam überlegt, welchen Weg möchte man gehen.
Über die Arbeit für Frühchen sprachen wir mit Bianca Rösner, pflegerische Stationsleiterin von der Intensivstation für Frühgeborene und kranke Neugeborene von der Klinik für Neonatologie der Charité und mit Alexandra Melendez, deren Sohn Emanuel als Frühchen geboren wurde in der 26. Schwangerschaftswoche, extrem wohlauf ist, richtig gut drauf und auf jeden Fall ein Kämpfer. Toll, dass Sie, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und das ist euer Applaus.
Schöne Grüße an die Kolleginnen und an Emanuel.
Ist das jetzt das Geräusch von der Drohne, die offenbar hier ums Funkhaus fliegt, was dafür gesorgt hat, dass der Verkehr weiträumig um den RBB Berlin abgesperrt ist?
Ich weiß nicht, es halten sich Gerüchte, diese Drohne wäre dafür da, um irgendwie hier das Gelände zu vermessen. In Wirklichkeit habe ich das bestellt, weil ich habe einfach gedacht,
alle da fliegt sie.
Genau.
Guck mal, da hinten fliegt sie.
Alle Räder hier rein. Stehen still, wenn dein starkes Radio es will. So wollte ich es heute mal haben, wenn wir hier schon sind, oder? Um uns herum.
Wer die Drohne mit einem Croissant trifft, kriegt von mir ein Champagner, meine Damen und Herren. Einfach mal, ach, Fenster gehen ja nicht auf, so ein Ärger.
Also Pech gehabt. Ja, da ist der Oswald großzügig.
Jochen, können wir mal das? Super.
Achso, ich sag, ihr seid einfach nur völlig zugedroht.
Wir sind völlig zugedroht, sagt Bernhard Moser, Festivalleiter des Eat Berlin und unser Freund und Gourmet-Experte bei 2 auf 1. Bernhard, ich habe die ganze Zeit überlegt, also ich habe ja neulich schon gesagt, habe ich das Eat Berlin Festival schon als führendes Festival für Außerirdische, E.T. Berlin verballhornt, das kennst du schon. Jetzt habe ich überlegt, was ich noch machen könnte. Es gibt doch überall im Internet It Girls, ne? Könntest du nicht der Eat Boy sein? Oder? Wie findet ihr die Idee?
Eat Boy Bernhard Moser, das ist gut.
Vom Selbstverständnis her bin ich dabei. Also auch okay. Im Kalender mit 12-mal okay. Aber ich hätte gern was an.
Oh, ja, okay.
Das T-Shirt ist quasi im Druck.
Ich glaube, dann verkauft er sich auch besser. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber wir sind ja alle schon erwachsen.
Aber so viel Zeit muss sein. Das hier ist 2 auf 1, eine Sendung zur Eat Berlin, meine Damen und Herren. Falls Sie es nicht mitgekriegt haben, ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Wir haben ja so einen gewissen Auftrag hier als öffentlich-rechtlicher Sender.
Bildungsauftrag.
Seit Donnerstag letzter Woche läuft eines der 10 weltweit wichtigsten Feinschmecker-Festivals in Berlin, eben die Eat Berlin, auch zum 10. Mal. Und Bernhard Moser ist, wie ich finde, also als Festivalleiter, gut gelaunt, ohne Augenringe hier. Da frage ich mich doch nach 9 Tagen Festival, oder jetzt heute ist der 10., wie geht das? Wie machst du das?
Es ist der 11., da geht's dann schon wieder.
Ach so, also du bist genau. Durchs tiefe Tal der Tränen durch. Ja?
Genau, gestern, vorgestern war ein bisschen schlimm, aber heute geht's wieder. Nee, es ist eigentlich entspannt. Ja, es ist gerade dieser Eat Berlin, nachdem wir ja 1,5 Jahre jetzt alle eine doofe Zeit hatten, ist es ja wie so ein Rausch, wenn man da von Veranstaltung zu Veranstaltung fährt und man guckt in lauter glückliche Gesichter und alle strahlen. Ich habe schon gedacht, wir nennen das Festival der Honigkuchenpferde, weil alle so grinsen. Und es ist einfach, gerade in diesem Jahr wird es uns, glaube ich, allen sehr leicht gemacht, weil wir alle Lust drauf hatten und weil wir alle eine große Sehnsucht nach Begegnung hatten.
Jetzt habe ich so Fantasien über dich, weißt du ja. meine Fantasie ist, dass das typische Eat Berlin Frühstück für dich, während du von Ort A nach Ort B gebracht wirst, eine Scheibe Parmigiano Reggiano ist, darauf etwas Kaviar und dazu ein Zweigelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn jetzt nicht Eat Berlin ist, wie frühstückst du denn normalerweise?
Tatsächlich gar nicht,
okay.
Außer sonntags da mit der Familie, tatsächlich auch 2 auf 1 hören, das läuft dann bei uns im Hintergrund.
Sehr gut, brav.
Und
5 hast du dir verdient.
Ja. Nee, ich frühstücke nicht. Ich bin Mittagessen dann frühestens die erste Mahlzeit. Aber das schönste Frühstück, an das ich mich erinnern kann, das war auch mal nach unserer Abschlussgala und ich hatte einen Gast, der heißt Ralf Boos, ist ein Feinkosthändler. Und da ist vom Vortag ist Trüffel und Kaviar übergeblieben. Und wir haben dann Rührei passiert gegessen.
Schon mal, ne?
Genau. Und wir haben dann Rührei gegessen, haben frischen schwarzen Trüffel drüber gerieben, so lange, bis man das Ei nicht mehr gesehen hat. Und haben dann kleine Oloduschki mit Kaviar und ein bisschen Schmand gegessen. Das ist das, was wir gerne fälschlicherweise als Blini bezeichnen.
Ah.
Die sind Oloduschki und da kann man dann so ein bisschen Schmand drauf machen und ein bisschen Kaviar. Und das war ein tatsächlich ein leicht dekadentes Frühstück.
Ach
aber,
nein, ach. Entschuldige, was habt ihr dazu getrunken?
Kaffee.
Ja. Also,
ich kann nicht Champagner jetzt sagen. Das,
ja. Übrigens, du hast eine echt gute Pointe, hättest du machen können, wenn du einfach nur eine lange Pause gemacht hättest. Weil du hast gesagt, da sind Trüffel und Kaviar übrig geblieben und wir haben dann Rührei gegessen.
Ach so.
Eigentlich fand ich den Satz da schon fast am besten. Aber das klingt total schön. Jetzt fragen wir uns natürlich nicht nur, wann du frühstückst und was du frühstückst, sondern auch, wann die nächste Eat Berlin stattfinden wird. Denn traditionell war es immer Februar.
Genau.
Dann Verschiebung, Corona, Pandemie, Krise, Terror, jetzt Oktober, November? Haben wir November? Ja.
Ja, wir haben jetzt November,
Oktober in
Ende
November.
Oktober fing's genau. An, genau.
Und jetzt im Februar, das schafft ihr ja gar nicht nochmal, oder?
Nee, und ich glaube, das täte uns auch allen nicht gut. jetzt brauchen wir mal ein bisschen Pause.
Ja. Ja.
Aber ich werde halt auch jetzt aufgrund der neuen Infektionszahlen und so weiter, wir werden jetzt die nächste im Juni machen und werden dann auch so eine erste, wahrscheinlich sogar einzige Sommer-Eat Berlin machen, wo wir auch dann mal viele Dachterrassen zeigen können, wo wir auch mal draußen sein können, wo wir auch mal von mir aus auch aus dem Biergarten so einen Champagnergarten machen können.
Oder einen Kaffeegarten.
Oder
aber trotzdem kriege ich meine Masse oder wie ist das
denn? Du kriegst eine Masse, dann Dom Perignon.
Sehr schön.
Für dich reserviert.
Das klingt nach einem sehr guten Konzert.
Das klingt gruselig, aber es ist ja auch egal. Sag mal, wir wollen ja schon, also du hast jetzt gesagt, was so das dekadenteste Frühstück war, was du mal nach einer Eat abgreifen durftest, weil da sind halt Trüffel und Kaviar übrig geblieben. Wenn ihr sonntags in der Familie frühstückt, ich meine, du bist Österreicher, was esst ihr? Also haust du dann Kaiserschmarrn raus, oder?
Nee, die Kinder würden tatsächlich am liebsten immer Marillenpalatschinken essen oder mit Erdbeermarmelade Palatschinken. Das wäre so deren absolutes Lieblingsfrühstück.
Aber sie müssen Schwarzbrot mit dicken Körnern?
Nee, meistens Müsli tatsächlich oder mal irgendwie ein Brötchen. Eigentlich wie alle.
Ja, eigentlich wie alle? Ganz langweiliges
Marmelade,
Frühstück?
Genau, Marmelade, Butter, Brötchen
und
zack.
Bevor wir uns jetzt bedanken und verabschieden, Bernhard, wozu sagen wir noch einmal fälschlicherweise Blini?
Oloduschki.
Oloduschki. Also das lernen jetzt bitte alle auswendig. Ja, und dann nächstes Mal, ich habe neulich nur ein paar Oloduschki gefrühstückt. Das kommt einfach sehr kosmopolitisch.
Ich weiß aber das auch tatsächlich erst, wir haben eine neue Mitarbeiterin im Team, die ist in Sochi geboren, ist also Russin.
Ein schönes Sochi habe ich auch mal gerne gegessen.
Ja, genau. Und die hat dann so auch wirklich mit diesem wunderschönen Akzent, das sind keine Blini. Seitdem haben wir das alles so genau so gelernt.
Fantastisch.
Dann Oloduschki.
Oloduschki. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Bernhard. Halte noch gut durch.
Mach ich.
Und dann kannst du eine Woche schlafen und dann sehen wir uns ja bestimmt wieder bei 2 auf 1 irgendwann demnächst.
Ich freue mich drauf.
Dankeschön. Dank.
Bernhard Moser, meine Damen und Herren.
Also der Sven und ich, wir haben es richtig schwer. Also man sieht es nicht, ne? Aber wir haben es richtig schwer. Wir ackern, also müssen Sie sich mal vorstellen, ich muss zum Beispiel am Sonntag in der Regel um 7 Uhr schon aufstehen. In aller, ja, das Mitleid
nicht
ist auch
zu verdient. Viel, sonst fängt er wieder an zu heulen.
So um 7 Uhr, dann brauche ich erstmal 8 Liter Tee, intravenös natürlich, ja, dann ist noch dunkel, dann muss ich mich auch noch anziehen und irgendwie in den Sender fahren, um da zu moderieren. Aber dafür bin ich ja auch jemand. Dafür bin ich ja ein Moderator, der sonntags früh in der Weltkultsendung 2 auf 1, naja, also so fühle ich mich meistens.
Ist.
Dann treffe ich ab und zu bei Radio 1 richtige Moderatoren. Also Männer, die gar nie schlafen und frühmorgens Berlin, Brandenburg und der Welt erklären, was alles in der Nacht so passiert ist und in den nächsten 24 Stunden noch passieren wird. Und einer davon, ich würde sagen, der Star aus dem schönen Morgen von Radio 1 hat es zu uns geschafft. Marco Seifert, herzlich willkommen.
Marco, toll, dass du da bist. Dieser Applaus... den hast du wirklich verdient, weil, also du hast ja schon gesagt, 7 Uhr aufstehen geht mir ähnlich auf den Sonntag.
Oh.
Wann stehst du normalerweise auf, wenn du so eine Frühwoche hast, die ganze Woche?
3:15 Uhr. Ja, Moment. Ist nämlich mal angemessenes Mitleid hier.
Entschuldige, wir haben gefragt, wann du aufstehst, nicht wann du dich hinlegst.
Ja, ja, aber um das zu ergänzen, ich versuche ja dann um 21 Uhr schlafen zu gehen, damit ich dann auf gut 6 Stunden Schlaf komme und mache Mittagsschlaf. Es ist aber, um jetzt das Mitleid ein bisschen einzugrenzen, es ist ja nur jede zweite Woche. Wir haben ja dankenswerterweise, dank des Chefs haben wir ja 2 Frühteams, so dass ich auch noch ein normales Leben habe. Aber ich bin halt 21 Jahre alt und sehen Sie, wie ich aussehe, wie 50.
Ja. Hart. Marco, du hast gerade gesagt, du hast dann auch noch in der anderen Woche ein normales Leben. Ich hatte immer das Gefühl, also ich habe ja auch ganz früh angefangen, so als Aufnahmeleiter vor vielen, vielen Jahren hier in diesem Haus, damals beim SFB.
Das war der, der den Frühmoderator in den Kaffee bringen darf.
Genau, richtig? Genau. Okay. Und der immer rechnen musste, ob die Werbung auch zur richtigen Zeit abgefahren wird. Also war extrem wichtig. Kurz unterm Programmdirektor, der Aufnahmeleiter. Nee, aber Spaß beiseite. Ich hatte dann immer so das Gefühl, man braucht ja schon auch mal ein paar Tage, um den Rhythmus umzuschalten. Du machst es jetzt schon wirklich jahrzehntelang, dieses Rhythmusding. Kriegt man das irgendwann hin, dass man auch wirklich dann am nächsten Tag ausschläft, oder wachst du um 3.30 Uhr auf?
Ich wache am Samstag nach einer Frühwoche um 3.30 Uhr auf, dann drehe ich mich nochmal um und dann ist es 5 Uhr und dann ist es 6 Uhr und dann stehe ich auf und das hilft mir sehr, weil ich dadurch am Samstag mein Sportprogramm ganz gut schaffe, aber ab Sonntag, ab heute ist es okay und ich kann bis 10 ausschlafen, wenn ich nicht von zwei völlig kaputten in eine Sonntagssendung eingeladen werde.
Ja, aber das passiert ja Gott sei Dank selten, das haben ja diesmal nur wir gemacht. Marco, das heißt, du hast deinen normalen Langschläferrhythmus irgendwie beibehalten. Wenn du jetzt aber als jemand, der gerne auch mal bis 10 schläft, immer um 3.15 Uhr raus musst, hast du dann irgendwelche Tricks? Also machst du abends um 21 Uhr autogenes Training oder hörst du wie ich irgendwelche Geräusch-YouTube-Kanäle, damit du besser einschlafen kannst?
CBD rein?
Also oder? Mein ganzer Trick ist, ich ernähre mich sehr gerne von Cola und Energy Drinks und das mache ich in der Frühwoche nicht. Und dadurch werde ich dann relativ schnell müde, weil als Koffein-Junkie ist das dann weg und dann kann ich relativ gut einschlafen.
Aber man kriegt doch, wenn man eigentlich immer doll auf Koffein ist, gerade in der ersten Woche ohne Koffein, tierische Kopfschmerzen, oder? Du nicht? Nö.
Ich schlaf dann.
Jetzt kennen wir ja...
Läuft bei dir.
Wir kennen ja jetzt sehr viele, auch andere Frühmoderatorinnen und Frühmoderatoren. Die sind ganz super. Brauchst du nur Fragen, erzählen sie dir sofort. Mhm. Aber wenn du da morgens dann um 4 vielleicht im Auto sitzt oder wann auch immer, fühlst du dich so richtig geil, weil du sagst irgendwie, ich bin was Besonderes. Guck mal, da ist die Müllabfuhr und ich, aber ich verdiene besser als die und gleich bin ich im Radio. Nee.
Also das überhaupt nicht. Zumal wenn ich um 3.15 Uhr auf der Bettkante sitze und das muss man sagen, das merkt man im Laufe einer Woche. Am Montag klingelt der Wecker, ich stehe auf. Am Donnerstag sitze ich dann schon so 2 Minuten auf der Bettkante und denke, doch, ich schaff's irgendwie. Und nein, man fühlt sich nicht als was Besonderes, aber man kommt natürlich durch die Straßen perfekt durch. Man kann die AWOs runterfahren, weil man allein ist. Aber was Besonderes wirklich nicht. Viel wichtiger ist der Moment, gerade im Sommer, wenn man dann um normalerweise 11 Uhr den Sender verlässt. Dann ist man echt was Besonderes, weil geht alle schön arbeiten. Ich habe Feierabend, Freunde.
Ja. Bis 21 Uhr auch noch 10 Stunden Zeit, was Schönes zu machen. Wobei, da kommt ja noch die Sendungsvorbereitung für den nächsten Morgen.
Und der Mittagsschlaf.
Genau. Aber jetzt, was viele vielleicht von Ihnen, liebe Hörer und Hörer zu Hause und auch hier in der Dachlounge kennen, ist extrem oder gefühlt viel zu früh aufstehen. Okay. Aber dann auch noch geradeaus reden zu können, irgendwie mit Politikerinnen und Politikern irgendwie so in die Bütt zu gehen, dass man
nicht, ne?
Als der Dumme dasteht. Doch manchmal höre ich rein. Das ist schon auch eine Gabe, ne? Also auch so früh so fit vom Kopf und von der Zunge her zu sein, weil manchmal verwechselt man ja die Buchsen und gerade wenn es früh ist, merkt man es nicht mal.
Also sollte es eine Gabe sein, dann kann ich ja nichts dafür. Also dann ist es nicht mal ein Kompliment.
Na, reden wir
also
über Tom.
Ja. Und was ich immer, also Menschen sagen ja immer, wie könnt ihr schon so fröhlich sein, um kurz nach 5 Uhr morgens. Die eine Erklärung ist, ich bin dann ja seit 2 Stunden wach und die andere Erklärung ist, ich bin ja nicht fröhlich. Also wir sind ja nicht diese, hey, guten Morgen, hallo, schön, dass ihr da seid, jetzt spielen wir den Megamix. Das sind wir ja nicht.
Schade, also wenn eigentlich, ich, klingt geil.
Achso, und das kann grinsendes Zähneflächen, ja?
Also wer mal morgens um 5.20 Uhr hier schon mal reingehört hat, ich bin dann auch grummelig.
Was ich übrigens geil finde, ist, falls Sie es gesehen haben, ich habe sofort gesehen, Markus' Berufskrankheit, die haben ja ein viel engeres Zeitkonzept bei ihm im Interview. Er hat geguckt, müssen Sie jetzt nicht abmoderieren? Ja. Ich habe noch 2 Fragen für dich, Markus. Sehr gut. Du machst den Job ja nun schon eine ganze Weile. Du hast ja gesagt, du bist 21. Seit du 3 bist, bist du Frühmoderator, glaube ich, ungefähr.
Ja, ich habe letztes Mal überlegt, ich stehe wirklich, glaube ich, seit 20 Jahren jede zweite Woche um 3 auf.
So, und jetzt schönstes und beschissenstes Interview.
Beschissenes ist gerade.
Nee, was du selber geführt hast.
Ja, beschissen war schon. Ich nenne den Namen jetzt nicht mehr. Er spielt auch keine Rolle mehr in der Politik. Ein SPD-Politiker, der nach der ersten Frage aufgelegt hat, weil er die Frage als Unverschämtheit empfunden hat. Ja, ja, genau. Schöne Interviews gab es viele. Ich mag ja gerne kontroverse Interviews. Und sich mit Politikerinnen und Politikern da morgens zu streiten, übrigens unabhängig, das versuche ich immer wieder zu erklären, unabhängig von meiner eigenen Meinung.
Du hast einfach immer die andere Meinung. Ne?
Ich habe einfach immer die Gegenposition. Egal, ob der Mensch von Grünen, von der CDU, von der Linkspartei ist, ich habe immer die Gegenposition.
So einer bist du.
Und das macht schon immer Spaß. Jetzt überlege ich, ob ich ein besonders schönes Interview hatte. Es waren zu viele. Auf so eine Frage mich bitte nächstes Mal vorbereiten. Ich bin um die Zeit am Sonntag nach einer Frühwoche noch nicht.
Also. Vorbereitung. Dafür haben wir hier weder Zeit, Nerven noch Geld. Das ist nur ganz in kurz, der Frühsendung.
Nächste Woche hast du frei?
Nächste Woche habe ich...
Können wir hier eine Cola und einen Red Bull kriegen, bitte, ja, oder einen anderen Energy-Drink? Ja? Vielen, vielen Dank, Marco Seifert. Boah, da fällt mir verschrecktes Mikro aus der Hand. Marco Seifert, einer von denen, die für Radio 1 wirklich richtig früh aufstehen und für Sie, meine Damen und Herren, auch immer da sind.
Dankeschön, vielen Dank, Marco. Es macht aber auch Spaß. Dankeschön.
Ja, und wir befinden uns sehr früh in der ARD-Themenwoche Stadtland Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Fragezeichen. Die ist nämlich vom 7. November, also heute bis zum 13. November 2021 angesagt und beschäftigt sich mit der Entwicklung städtischer und ländlicher Lebensräume. Der RBB bringt Perspektiven aus Berlin und Brandenburg mit ein, unter anderem mit dem Doku-Projekt Zeit für Local Heroes. Was es mit beidem auf sich hat, der Themenwoche und dem Zeit für Local Heroes-Projekt, besprechen wir mit unserer sehr lieben und geschätzten Kollegin Amelie Ernst. Schönen guten Morgen, ein Applaus für Amelie bitte.
Hallo Amelie. Uns ist gerade aufgefallen, wir haben uns echt lange nicht live gesehen, oder? Durch diese Pandemie-Sache irgendwie, wir sind uns gar nicht mehr richtig unter die Augen gekommen.
Nee, das ist auch so eine Folge, ne? Das liegt nicht daran, dass ich in Brandenburg unterwegs bin, du in Berlin, sondern ja, nee, das kommt so.
Es ist einfach schön, dich auch mal wieder hier zu haben. Lass dich mit Kaffee überhäufen, aber pass auf, verbrenn dich nicht. Aber jetzt reden wir erstmal ein bisschen über die ARD-Themenwoche. Ganz grundsätzlich, mit welchen Themen beschäftigt sich eben die ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel?
Ja, also ne, Stadt-Land sagt man schon so ein bisschen. Also ist ein Thema, was natürlich alle irgendwie betrifft. Ne? Die einen sagen, oh, ich will jetzt gerade in den Speckgürtel ziehen und da ist alles so teuer. Oder ich baue gerade ein Haus oder vielleicht doch das Häuschen in der Uckermark. So, wir kennen diese Diskussion eigentlich aus dem ganzen Umfeld. Ne? Oder Berlin an sich schon, wo ist Grenze des Wachstums? Wie viele Leute können hier überhaupt noch? Oder muss man einfach sagen, jetzt ist mal Schluss? Also all diese Fragen, wo geht's hin? Oder wenn ich in Brandenburg unterwegs bin, kriege ich das ja auch mit. All diese Fragen, die wir schon lange kennen. Wo ist der nächste Arzt? Lohnt sich das hier noch eine Praxis aufzumachen für irgendwie 50 Leute und so? Diese ganzen Themen ja, spielen eine Rolle in den nächsten Tagen. Wird man, glaube ich, nicht drum rumkommen, weil die ganze ARD quasi freidreht und sendet zu all diesen Themen.
Ja, wobei man sagen muss, mach ruhig deine Praxis auf. Ne? Der Speckgürtel ist schon voll. Dann kommen die Leute auch in den Magergürtel demnächst. Also irgendwie muss es ja funktionieren. Welchen Schwerpunkt habt ihr jetzt mit eurer Podcast-Reihe Zeit für Local Heroes?
Genau. Wir dachten, naja, wir gucken jetzt natürlich gerade jetzt wieder permanent nach Berlin, die Ampelkoalition und die Politik und das alles. Aber wir gucken viel zu selten zu den Leuten, die das alles wirklich vor Ort machen. Ja, wir wissen, da gibt es irgendwelche Kommunalpolitiker und irgendwer macht das schon im Kreistag so. Mhm. Aber wer sind die? Warum machen die das? Teilweise machen die das ja auch für nicht oder ganz wenig Geld. Also ich sag mal Sitzungspauschale 25 Euro, wow. Dafür dann 4 Stunden oder länger abends über irgendwelche Verkehrsschilder, Hecken oder eben auch, wie kriege ich den Arzt hierher? Mhm. Diskutieren ist jetzt auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Ne? Und deswegen dachte ich, nee, die Leute müssen wir eigentlich mal genauer angucken, weil Lindner, Merkel, Baerbock, die kriegen, glaube ich, schon Aufmerksamkeit. Und deswegen wollten wir die mal nach vorne holen, die sonst definitiv nicht vorne sind.
Wer kommt da alles zu Wort als Local Hero in der nächsten Zeit auf Radio 1 und natürlich im Netz, ist ja ein Podcast?
Genau, also für den Podcast haben wir uns ja zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk ja zusammengetan, haben uns 2 Hosts gesucht, wie man das jetzt ja heute immer so macht. Ne? Serdar Somuncu ist für uns rausgefahren, mit uns rausgefahren und Katharina Wanninger, die Kabarettistin, die man im bayerischen Raum vor allem kennt. Wanninger,
Katharina.
Genau, die richtig. Spricht auch so. Ja, ja, ich konnte es jetzt nicht so, aber...
Macht nichts.
Ja,
ich meine, Serdar redet ja auch so.
A fashion Madel aus dem Süden. Ja? So, und die haben wir uns gesucht. Jetzt bin ich ja voll drin. Und die sind halt ausgesucht, haben sich jeweils 6 Leute zusammen mit uns ja, haben sich verabredet. Und da sind ganz unterschiedliche natürlich dabei. Stichwort früh, Leute, die sehr früh angefangen haben, in die Politik zu gehen, vor allen Dingen auch. Und vielleicht hören wir uns mal an, wie das so klang auf der bayerischen Seite mit Muhannad al-Halak. Der kam vor 20 Jahren als Kind aus dem Irak nach Grafenau im Bayerischen Wald, wurde da sehr positiv aufgenommen, ist in den Kreistag gegangen, ist jetzt immer noch erst Mitte 30, ja, mhm. Und aber jetzt schon für die FDP in den Bundestag eingezogen.
Was würdest du denn jemanden raten, der geflüchtet ist? Wie kann er sich am besten integrieren?
Für mich ist ganz wichtig, sich zu öffnen. Wenn einer, der hierher kommt und sich verschließt gegenüber der Gesellschaft, dann kann eine Integration nicht gelingen. Das ist klar. Wenn du Positives gibst, dann bekommst du auch was. Ich würde raten, erstmal durch Ehrenamt, das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe mich auch sehr schnell dadurch integriert, weil man das Gefühl fürs Gemeinwohl entwickelt. Ehrenamt, sprich Feuerwehr, Fußball spielen, das hat mir damals sehr stark geholfen und das wird auch diejenigen helfen, die herkommen und natürlich auch offen sind und natürlich auch beide Seiten spielen eine Rolle.
Also das ist so eine Geschichte von einem Lokalpolitiker, der zwar einen Migrationshintergrund hat, würde man sagen, aber eben ja positiv. Also es gibt keine Hassgeschichte, er wurde ausgegrenzt, sondern er hat sich sehr schnell reingezogen, selbst quasi in die Politik, in die Gesellschaft.
Ja? Migrationshintergrund wegen Bayern jetzt, oder?
Das auch, Niederbayern und so, ne?
Ah, ja, ja, ja.
Nee, wegen Irak in dem Fall. Und es gibt aber auch ganz andere Geschichten. Also das hören wir ja auch oft, dass Kommunalpolitikerinnen viel mit Hass zu kämpfen haben. Dass sie in Social Media beispielsweise beschimpft werden, aber teilweise auch körperlich bedroht werden. Die Geschichten kommen auch vor. Wir haben verschiedene Komplexe, oder Corona-Leugner zum Beispiel sind auch so ein Thema, wo sich Politiker bewusst auf diese Demos begeben und versuchen, die Leute zu überzeugen, was auch ein harter Job ist. Mhm. Und vielleicht eine Geschichte, die ich noch vorstellen möchte, mal ist die von Christi Augustin, die ist hier in Brandenburg im Oderbruch aktiv für die CDU, ist auch im Landtag und ist in einem Bereich unterwegs, wo es quasi im Guten wie im Schlechten wenig politische Konkurrenz gibt, also ja, AfD auch und vor allen Dingen ist sie aber auch in der Partei, wo jetzt gerade ja diskutiert wird, was ist mit Frauen in der CDU und sie versucht da sozusagen neue Wege aufzutun.
Finden Sie, dass die CDU eine moderne Partei ist?
Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich in die CDU eintrete. Für mich war einfach mit 10 Jahren der Kanzler der Einheit Helmut Kohl. Mein Vater hatte den fast wie ein Plakat. Also da war die Bravo nochmal weggelegt und Helmut Kohl war überall als Bild plakatiert.
Dadurch der Pin-Up-Boy war bei Ihnen
Helmut Kohl. Der Pin-Up-Boy war Helmut Kohl. Und so wurde ich auch ganz klar mit dem Gedanken, wem ich das zu verdanken habe, jetzt in geeinten Deutschland weiter groß werden zu dürfen. Ganz klar auch die CDU für mich immer die Partei, die ich wähle, als ich dann endlich wählen durfte. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist eine verstaubte Altmännerpartei, dass ich mich da selber nicht wohlfühlen würde. Und als ich als Praktikantin eben nicht im Medienbereich zu meinen Studienzeiten anfing, sondern in die Pressestelle der CDU-Landtagsfraktion kam, um dort als Praktikantin zu arbeiten, habe ich schnell festgestellt, dem ist gar nicht so. Und ich bin sehr positiv beeindruckt, wo sich meine Partei auch hin entwickelt.
Gucken wir mal, wie das wird mit der Doppelspitze, ne? Mal sehen.
Ich freue mich sehr, dass der Rui Riese aus Ockersheim noch nicht ganz vergessen ist.
Gab es denn eigentlich so einen Bravo-Starschnitt von Helmut Kohl? Also, dass man den so teilweise sich zusammengesetzt
hat? Zu teuer im Druck.
Zu teuer. Das Papier Prost, musst Prost. Du musst ja auch die Papierkosten bedenken. Wenn ich jetzt höre Brandenburg und dann aber auch Bayern, dann denke ich an die Kommunen, dann denke ich automatisch, die in Brandenburg haben wahrscheinlich alle totale Probleme, wo kriege ich das Geld her? Und die in Bayern haben totale Probleme, wie gebe ich das Geld aus? Ist das so?
Ist nicht so. Also, hatten wir auch gedacht, aber es ist genau schon das Gleiche. Natürlich gibt es, ne, ich sag mal, die Maden im Speck, die großen Städte, die sich viel leisten können. Aber auf dem Land ist es quasi genau das Gleiche. Mhm. Oderbruch oder Bayerischer Wald kämpft ganz, ganz ähnlich mit ähnlichen Dingen, auch mit Wegzug und so. Ne? Auch da wieder, machen wir nicht vielleicht doch hier den Laden zu und so. Ja. Ist genau das Gleiche.
Klingt jetzt alles so ein bisschen destruktiv, so ein bisschen negativ, aber es gibt schon auch optimistische Tendenzen. Wenn man den Podcast jetzt hört, kommt man nicht scheiße drauf, oder Amelie?
Auf jeden Fall. Gerade eben dieses, dass es so viele junge Leute gibt, die das machen, finde ich. Also zum Beispiel, wir waren auch bei René Wilke, dem Oberbürgermeister von der Linken in Frankfurt-Oder. Der ist auch noch deutlich jünger als wir. Ja, hat noch eine 3 vorne. Und ist da Oberbürgermeister und ist da voll dabei. Und das, du denkst auch so, nee, es ist nicht alles schlecht. Und es sind auch nicht nur Frust. Und es sind auch nicht nur Frustis, die da irgendwie auf dem Dorf alles kaputt machen. Sondern es gibt auch ganz viele Leute, die wirklich was machen und die sich eben das alles geben und morgens nicht ganz, aber so ähnlich wie Marco aufstehen und sagen so, der Tag hat heute auch wieder 16 Stunden, aber ich mach's trotzdem und das bringt auch was und ich bleib dran.
Also ich habe kurz überlegt, ob ich frei nach Serdar Somuncu frage, Zeit für Local Heroes, ist das ein moderner Podcast? Aber ich frage stattdessen lieber, wann geht's los, wann kann man den hören?
Schon jetzt, also auf der Seite, wie wir immer sagen, überall, wo es Podcasts gibt.
Richtig.
Das kannst du die Woche abends dann bei uns auch nochmal im linearen Radio hören, ab 18.20 Uhr. Da, wer jetzt nicht sich irgendeinen Podcast schon wieder geben will. Also es ist überall eigentlich, man kommt nicht dran vorbei.
Oder man hört es erstmal irgendwie über seine Podcast-App und dann nochmal live, weil man dann die Atmosphäre des Lagerfeuers schätzt.
Weil das so geil war.
Weil das alle zusammen hören.
Ja,
und, das also, machen wir. Zeit für Local Heroes, ja, ist der Podcast. Und Stadtland Wandel, wo ist die Zukunft zu Hause, ist die ARD-Themenwoche.
Bitte
und
das schreiben ist, Sie mit.
Und das ist die Ernst-Amelie. Dankeschön.
Ich danke dir schön.
Vielen Dank, Amelie.
Breng hat's gemacht. Hast gehört?
Ich hab das Breng gehört. Also normalerweise schaue ich ja auf Herren herab, die nach dem Besuch der Toilette sich nicht die Hände waschen. Aber hier ist es schlau. Also aus einem Grund. Natürlich hygienisch ist es immer noch verwerflich. Aber schlau ist es deshalb, weil ich gerade die Nasszelle hier aufgesucht habe. Studio Moment, H, wie wir gerne
das sagen. Harnsteinzimmer.
Das Harnsteinzimmer, das sagenumwoben, ist es wieder aufgetaucht. Und es gibt hier wunderschöne rote Waschbecken.
Ja.
Und um das Wasser anzustellen, gibt es einen großen roten Knopf, der so ein bisschen aussieht, als würde man Atomraketen irgendwo hinschicken. Ich glaube, ich habe keine Atomrakete irgendwohin geschickt. Ich weiß es nicht ganz
genau. Also die Drohne ist weg.
Sehr gut. Aber wenn man draufdrückt, kommt einem ein dermaßen großer Wasserschwall entgegen, dass man also ein wunderhübsches Muster auf der Hose hat, was man, wenn man Psychoanalytiker wäre, nutzen könnte, um Leuten zu fragen, was siehst du denn in diesem Findenklecks? Bin ich aber gar nicht, bin Radiomoderator.
Hast du gerade Findenklecks gesagt?
Heißt Findenklecks.
Ach echt?
Die Tintenkleckse heißen Findenklecksse.
Weil? Die sind nur eine Finte, oder was?
Kann ich dir nicht genau sagen, habe ich mal gewusst, aber vergessen.
War, glaub
ich,
in einem, wahrscheinlich hat es irgendjemand einen Sprachfehler einfach mal gesagt und alle haben es übernommen.
War, genau, glaube ich, in einem Interview, was wir mal bei 2 auf 1 geführt haben.
Ja, da höre ich nicht
die
so
Sendung zu. Ja nicht. Genau. Nee. Das Schöne ist, ich kam aus der Nasszelle raus und sagte, guckt mal, Kollegen, was mir passiert ist. Und Marco Seifert sagte, ja, das ist ein bekanntes Problem. Sei froh, dass ihr kein Fernsehen macht. Und da habe ich gedacht, ja, ist wirklich gut, dass wir kein Fernsehen machen. Also nicht nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem
Grund. Also für Sie hier vor Ort ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd gewesen, wobei du hast schon auch noch mal Augenmerk drauf gerichtet. Kannst du kurz aufstehen? Ist schon wieder trocken, ne?
Ja, ist schon fast wieder, ja, ich habe gepustet.
Ich sage das nächste Mal hier laut über die Saallautsprecher Bescheid. Wenn er noch mal gehen sollte, dann
achten Sie bitte drauf. Natürlich, dann warten alle davor. Dann ist es so wie bei Loriot, lassen Sie doch das Kind mal nach vorne.
Aber das ist wirklich ein Problem, ne? Also du hast ganz oft so auch so komisch eingestellte Wasserhähne und so. Eigentlich müsste man immer sich so irgendwie um die Ecke verstellen. Also das sind jetzt so die Sorgen von Leuten, die sich mal auf eine Bühne stellen. Gerade wenn man auch einen Anzug anhat, der ist ja dann besonders wasserfleckempfindlich.
Naja, nee, es sind auch Sorgen von Vätern, die zum Beispiel gedacht haben, für das Bad unten, was die Kinder benutzen, kauft man mal so ein schickes viereckiges Waschbecken.
Ja.
Und dann merkt man, das ist sehr schick, aber natürlich ist ein viereckiges Waschbecken so, dass das Wasser gar nicht so gut abfließt, sondern sich mehr in den Ecken sammelt. Was doof ist, wenn dann so, weißt du, also es gibt zum Beispiel so Reste von, Reste von Zahnpasta.
Ja.
Die sind, wenn man die lang genug da drin lässt, frag meine Kinder, dann kann man die mit so einem Spachtel vorsichtig anheben und so als After-Dinner-Mint servieren. Vielleicht auch ein Tipp für die Feinschmecker hier.
Vielleicht noch mal kurz in der Schokoladenkuvertüre tun.
Ja, das wäre
und möglich. So ist After Eight entstanden, meine
Damen. Selbstverständlich.
Wieder ein Geheimnis gelüftet.
Entsteht heute noch After Eight. Ja? Bitte verklagen Sie uns nicht, es war nur Spaß.
Was er eigentlich sagen wollte ist, wenn Sie hier auf die Nasszelle gehen, vorsichtig auf den Knopf drücken.
Ja, oder auf den Knopf noch beherzt drücken, dann aber ganz behende einen Schritt zurück und mit großen, langen Armen wie beim Yoga die Hände waschen. Das wäre gut.
Ja, das gilt auch für Sie zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch Sie werden ja früher oder später hier in Studio 14 aufschlagen bei den diversen Veranstaltungen, die es hier gibt oder auch bei schönem Wetter einfach, um mal die ein oder andere gute Speise zu genießen und einen unfassbaren Blick über die Stadt zu haben.
Namaste. Also Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist früh. Wenn Sie das bisher noch nicht mitbekommen haben, dann haben Sie sehr gut geschlafen. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind hier in Studio 14 über den Dächern Berlins und die Sonne scheint durchs Fenster rein und auch den hier Anwesenden aus dem Antlitz. Guten Morgen nochmal.
Und das ist ja hier sozusagen das offizielle Begleitprogramm zur Eat Berlin, eines der 10 wichtigsten Feinschmecker-Festivals der Welt, die heute Abend zu Ende geht.
Für mich das Wichtigste.
Ja, natürlich, für mich auch. Und deswegen ist es für viele, die zuhören und auch davon schon gehört haben, mit Sicherheit kein Geheimnis, dass man im Grunewald in Berlin sehr, sehr gut essen kann, zum Beispiel in Frühsommers Restaurant. Mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, überzeugt das Ehepaar Frühsommer seit Jahren Kundinnen und Kunden. Und auch beim diesjährigen Eat Berlin Festival waren sie zum Beispiel unter dem Titel Frühschicht mit den Frühsommers mit dabei. Also mehr früh geht in eine Anmod nicht rein, glaube ich, außer noch zu sagen, dass wir uns sehr freuen, dass Peter Frühsommer jetzt so früh am Morgen bei uns ist. Einen schönen guten Morgen, Peter.
Guten Morgen zusammen.
Peter, jetzt hattest du 1985 schon den ersten Stern im Restaurant an der Rehwiese. Wir fragen uns, gewöhnt man sich an sowas? Kann man ohne nicht mehr leben? Wird es irgendwann langweilig?
Na, am Anfang war das schon eine besondere Situation, wenn man so 25 ist und einen Michelin-Stern kriegt im eigenen Restaurant ohne elterliches Geld, dann glaubt man schon, man ist der Größte, was den Charakterzügen in dem Moment auch nicht gerade zugutekommt. Also man wird immer mehr zum Arschloch. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, wenn die 6. Brigade weggerannt ist, weil sie alle mich mit einem arbeiten wollen, muss man seinen Umgangsstil ändern. Dann wird es wieder normaler mit dem Stern. Dann ist es irgendwann so, dass der Druck, der finanzielle Druck so ist, dass man sich den nicht immer so leisten kann, wie Sterne-Restaurants, die als Sterne-Restaurants konzipiert sind, also mit großer Blumendekoration und mit so viel Käse, dass man die Hälfte am Ende der Woche wegschmeißt und so weiter. Und nur Mittelstücke nehmen, von der Taube eben nur die Brust und der Rest ist irgendwie, kommt in den Pott. Das kann man sich irgendwann mal nicht mehr leisten, dann wird man ein bisschen bewusster im Umgang mit den Lebensmitteln und dadurch auch ein bisschen schlechter für die Tester, dann ist der Stern weg und damit muss man dann auch leben. Also es gibt ja Kollegen, die sich dann umgebracht haben, einmal, zweimal.
Moment. Also ein oder zwei?
Einmal umgebracht haben, waren sie tot und Kollegen, die ich auch wirklich sehr schätze, Herr Lusso zum Beispiel in Solieu, Dem haben sie den dritten Stern weggenommen. Ich habe da mal 14 Tage gekocht. Ich kann nicht verstehen, warum. Aber er meinte dann, das war's jetzt. Und dann hat er sich umgebracht. Also ich habe mich nicht umgebracht, nachdem ich ihn verloren habe. Und nachdem wir dann an Grunewald umgezogen sind, meine Frau die Küche übernommen hat, dann der Stern wieder da war, hat mich das ziemlich kalt gelassen, weil das ist ja der Stern meiner Frau, finde ich. Und ich finde, das sollte jeder, sollte diesen Stern haben, der so fleißig ist wie meine Frau. Ich bin tendenziell faul, obwohl ich viel arbeite, aber ich mag auch meine Couch. Und ich kann mir gut vorstellen, in den letzten 10 Minuten, bevor die Gäste kommen, anfangen zu kochen. Das ist dann so diese Cuisine spontanée sozusagen.
Oder auch les restes du jour, ne, was ja. So da ist.
Aber hat natürlich mit moderner Konzeptküche, die heute im Standardrestaurant gefordert ist, nichts zu tun. Also da steht man schon viel früher auf und viel früher da. Deshalb sollten die Fleißigen diesen Stern haben und deshalb hat meine Frau ihn zurecht.
So, jetzt dürfen wir klatschen. Die hätte übrigens auch hier sein können. Aber die ist schon wieder am fleißig sein, denn heute Abend ist ja die Abschlussgala der Eat Berlin und ihr, beziehungsweise sie, macht das Dessert dafür, ne?
Ja, da hat auch einige Wochen Liebesentzug gegeben. Ich habe mich dazu bereitschlagen lassen, dass wir das Dessert machen. Und das ist jetzt nicht gerade die Disziplin, die man auf solchen Galas am liebsten macht. Man hätte natürlich auch mit einem schönen Fischgängchen da mal Cuisine spontanee-mäßig auftreten können.
Ah, weil das ja so viel Vorbereitung
erfordert. Wahnsinnig viel Arbeit. Und sie steht jetzt in der Küche seit vielen Stunden. Sie war ganz kurz nur zu Hause heute Nacht. Der Kater hat sich gefreut, hat was zu essen gekriegt. Und sie spritzt im Moment Törtchen ab, also so Nougat-Törtchen mit so einer Airbrush-Pistole. Wahnsinnig spannende Aufgabe.
Hier wird große Küche entzaubert bei 2 auf 1.
Vor allen Dingen, wenn du das für 200 Leute machst.
Und die essen das nachher, ist ja,
ja
weg.
Ja, in Rucki-Zucki ist das aufgegessen. Ja, das macht sie jetzt gerade in Fleißarbeit, weil mit Mitarbeitern ist auch gerade nicht so einfach nach Corona. Das heißt, selber dastehen, selbstständig.
Also ich sage ihr einen schönen Gruß. Ich nehme heute Abend Dessert Blanche, muss sie nicht lackieren für mich. Ja. Jetzt habt ihr bei der diesjährigen Eat Berlin das Fine Dining Frühstück. Dafür wart ihr zuständig. Normalerweise ist Fine Dining was man dann doch eher mit Dinner oder vielleicht Lunch verbindet oder so.
Auch
wegen
Dining.
Wenn man jetzt auch wegen Dining, ja. Was ist denn die besondere Herausforderung bei einem Fine Dining Frühstück, wie fein kann es werden?
Ja, die besondere Herausforderung bei uns war, dass wir mit Frühstück ja gar nichts zu tun haben. Also ich hasse.
Also war Grundkurs.
Ja, ich hasse Frühstück. Also ich würde nie ein Frühstücksrestaurant aufmachen, wenn man denkt, wie viel Geschirr in einem Frühstück auf einem Tisch steht, was da gespült werden muss und was hinter einer Kasse ist, da steht dann gar keine Relation. Und dann kommen die Leute und wir denken, wir machen so ein bisschen Frühstück und stellen da ein paar schöne Croissants und hausgemachte Marmeladen und so hin. Ja, aber die kommen ja zu Frühsamer, die wollen ja keine Croissant und Marmelade, die wollen ja richtig essen. Also haben wir diesen Frühstücksteil relativ schnell abgehandelt und sind dann zu dem normalen Programm übergegangen, nämlich feine kleine Teller kochen. Und dann wurde die Stimmung auch deutlich besser.
Dein persönliches Highlight auf diesen kleinen, feinen Tellern? Also wo du gerne selber zulangst? Jetzt nicht von der Einfachheit des Kochens mal gedacht.
Oder auch nicht wegen Kassel-Geschirr-Äquivalenz, sondern
Naschfaktor.
Was ich gerne esse, ob das auf kleinen oder großen Tellern ist, also ich bin natürlich schon, ich mache ja eine Krankenhausküche, ich bin ja Küchenchef in einem Krankenhaus und diese Küche, die wir da kochen, die finde ich schon alles ziemlich cool. Also ich bin jetzt keiner, der heutzutage diese Standard-Design-Küche kochen möchte. Das ist schön, dass meine Frau das macht und die anderen Kollegen in der Stadt. Ich bin schon eher für Anrichten mit Löffel und Kelle unterwegs.
Aber Moment mal, jetzt wenn du sagst Krankenhausküche, das Abendessen zumindest, ist da eine trockene Scheibe Graubrot, eine Scheibe Bierwurst, eine Scheibe irgendwie geschmackloser Käse und dann so Marmeladenpäckchen, normalerweise jedenfalls.
Ja, das Abendessen ist ein Problem.
So wie das Frühstück.
Ja, aber ich finde vor allen Dingen ist das Abendessen ein Problem, weil es die Wiederholung des Frühstücks ist. Und in der Umkehrschluss dann von Abendessen zum Frühstück nicht nochmal ein anständiges Essen dazwischen gibt.
Also keine Mitternachtssuppe oder sowas.
Eigentlich könntest du ja das Abendessen verdoppeln und das haben sie dann zum Frühstück gleich da.
Sieht auch manchmal so aus.
Ja. Aber das ist auch wirklich ein Projekt, wo ich mich noch schwer tue, ranzugehen. Es hat auch was ein bisschen mit dem Personal zu tun, weil bei uns arbeiten die Leute halt nicht gerne 40 oder so Stunden und mehr, sondern die wollen um 13.30 Uhr ihren Feierabend haben, wie schon immer so ist. Und da muss das Abendessen schon angerichtet, was der Brotscheibe nicht unbedingt immer gut bekommt.
Angerichtet ist da auch der Name Programm sozusagen.
Was haben Sie denn da angerichtet?
Ja, genau, so ungefähr ist das. Also wir arbeiten noch an dem Projekt. Ich backe einmal die Woche, backe ich mein eigenes Sauerteigbrot für die Patienten. Das finde ich ist dann schon mal der richtige Weg. Und wir machen auch Dekoration und wir machen mal ein Fleischsalätchen und mal einen Eiersalat. Also wir versuchen schon ein bisschen bessere Sachen zu machen. Aber mein Schwerpunkt liegt schon auf frischer Küche fürs Mittagessen.
Meine Damen und Herren, lassen Sie sich jetzt nicht extra ins Krankenhaus einliefern. Sie können dieses legendäre selbstgebackene Sauerteigbrot manchmal mit etwas Glück auch bei Peter im Restaurant erwerben, ne?
Ja, man kann es da auf jeden Fall essen, weil erwerben darf man es ja eigentlich nicht. Ich bin ja kein Bäcker. Aber ich darf backen, wenn man es zu meinem Essen dazu isst, dann darf man es backen. Und wenn man mehr bestellt, so mehrere Gänge, dann kann das ja auch am Stück bleiben und man kann es dann mitnehmen.
Weil sonst trocknen die Scheiben aus wie im Krankenhaus.
Also, wir haben nicht nur wahnsinnig viel gelacht, wir haben auch einen Grundkurs gekriegt, finde ja,
ich hab Hunger.
In Sachen gastronomisches Unternehmertum. Also wenn der eine oder die andere jetzt Blut geleckt hat, es gibt sicherlich noch mehr Tipps, aber dann gehen Sie bitte auch zum Essen ins Frühsamers und sprechen da dann mit dem Chef, während die Frau in der Küche sitzt und Desserts airbrushed oder ähnliches tut. Peter, übrigens, wir sind ja auch sehr faul, Sven und ich. Also da haben wir wirklich, wir drei, was gemein. Wir finden auch, bis 13.30 Uhr arbeiten geht gar nicht, wir machen schon um 12 Schluss.
Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch, ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Peter Friesamer und liebe Grüße an die Gattin der Küche. Schön.